Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, hier bei eurem vorwiegend wöchentlichen Futsal-Podcast 2x20 netto, das Neueste aus dem deutschen und internationalen Futsal und dem zweiten Spieltag der Futsal-Bundesliga. Heute mit mir, euer Futsal-Economist Daniel Weimar hier und auf der anderen Seite der Leitung wieder mal unser Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hallo Sebastian!
Ja, hallo Daniel! Vorwiegend wöchentlich, dachte ich mir auch mal eines Tages. Jetzt bin ich schon zweimal hintereinander dabei. Aber wir können entwarnen, es wird auch wieder andere Stimmen hier noch geben. Es war halt heute wieder keiner zeitlich dazu in der Lage. Und ich hatte gerade Zeit und dann haben wir das jetzt spontan so entschieden, dass wir heute nochmal zu zweit das machen. Ja, schön. Ich freue mich. Again.
Passt ja auch. Gibt ja auch genug zu erzählen. Hauptsache wir sind da und wir reden. Ich habe auch schon mal überlegt, allein zu machen. Wäre auch mal ein gutes Experiment, so allein im Podcast. Es gibt einige Podcasts, ja, die ich selber höre.
Ja, wollen wir mal fragen, sollen wir auch mal Monologe machen?
Du, ich. Immer spannend, ja, richtig.
Also jeder macht so einen Monolog-Podcast, du vor allem, wenn keiner Zeit hat. Ist überhaupt kein Problem.
Ja, genau. Sag mal, ob ihr sowas hören wollt da draußen. Ich meine, die Liste ist heute echt lang für eine Woche, stelle ich gerade fest. Mal gucken, was ich alles draufgeschrieben habe, wenn ich jetzt durchgehe. Und wir hatten jetzt auch ein paar Meldungen wieder von Usern, die sich gemeldet haben und Futsal-Fanatikern. Ja, ich würde das mal vorlesen, dann gehen wir durch die News und dann Bundesliga. Da waren ja heute endlos viele Tore. Ja, wie viel man halt in eine Minute 30 Highlights reinbekommt, ne?
Wobei einige Highlights waren ja, also wo viele Tore waren, ich glaube, es war bei dem Dorf, da, der war schon, der Highlight-Content war über 2 Minuten.
Lang. Oh, ja. Das waren früher noch die Ausreise nach unten.
Oh ja, ey, wir hatten ja schon Dinger, ich glaube 8 Minuten oder sowas, ne?
Wir waren lange dabei, ja, schön war die Zeit. Ja. Aber kommen wir gleich dazu.
Schön war die Zeit.
Ah, geil. Ich würde mal beginnen mit Ricardo, hat sich gemeldet über Instagram und hat uns nochmal Informationen gegeben, damals zum Spiel Liria, erstes Spiel, das Unentschieden. Und wir hatten nochmal gesagt, damals, wir haben gefragt, wo ist Johnny Goede? Ja, okay, er war krank, hat er gesagt, und Weilimdorf hatte, und gegen Weilimdorf waren auch ein paar Sperren noch da. Hat er uns nochmal gemeldet, war erstmal gut, so als Feedback, danke dir.
Gegen Stuttgart, gegen den SFC war das, glaube ich, nicht gegen Weilimdorf.
Ah ja, gegen SFC, Entschuldigung, bei Weilimdorf bei Weilimdorf waren ein paar Sperren.
Ich bin begeistert, du sagst nicht mehr Weilimdorf, sondern Weilimdorf.
Ja, das ist der normale.
Du fließt dadurch.
Ich habe jetzt einfach JGBT4 bei mir angestellt, weißt du, und das filtert automatisch mein Gesagtes. Boris, Torwart vom HSV, hat sich gemeldet, hat auch nochmal Feedback gegeben, auch zum Spiel vom HSV letzte Woche, nicht diese Woche, hat auch gesagt, hat auch bestätigt, da fehlen halt Paraden, ja, die einfach da sind für die Torhüter, auch jetzt, lass es 6 Paraden gewesen sein über alle Spiele hinweg, die Torhüter leiden am meisten in dem neuen Highlight-Format, ja, und er hat gemeint, ja, den ersten Ball da, wir haben ja gesagt, okay, sah ein bisschen komisch aus, hat er auch gemeint, hat er den Ball kaum gesehen. Und zweiter hat er ein bisschen spekuliert, wo er so runterging bei dem Granatenschuss da, der dann über ihn einschlug. Er meinte aber auch, war einfach ein guter Schuss einfach, ne? War interessant. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, und er selber ist kein Deutscher, er hat einen kroatischen Pass. Wir hatten auch überlegt, ja, Boris, Nationalmannschaft, vielleicht was wächst danach? Perspektivisch auch nicht für die Nationalmannschaft, Boris Lastrow.
Ja, aber Daniel, kann man ja schon vorwegnehmen, als hätte man uns letzte Woche zugehört. Auf einmal waren die zweiten Nationaltorhüter wieder erste Nationaltorhüter in der Bundesliga an diesem Spieltag. Aber da kommen wir ja gleich drauf.
Ja, genau. Und dann hat sich noch Janis gemeldet. Der hat gemeldet aus Hamburg, leider Rückzug der Gehörlosen in Hamburg, aus der Hamburger Futsalliga. Hat auch direkt darauf hingewiesen, hatten wir auch gesehen, dass Sparta gegen Wacker nicht angetreten ist. Können wir vielleicht gleich in der Regionalliga nochmal drüber sprechen. Und auch Futsal Hamburg ein deutliches Ergebnis gegen Alter Teichweg hatte. Aber letztes Jahr war es genau andersrum. Auch interessant, was bei den Teams passiert. Ja, sonst war Teichweg halt letztes Jahr dominiert und jetzt auf einmal völlig überraschend andersrum. War nochmal ein Feedback, können wir gleich nochmal in die Regionalliga schauen. Da waren ja schon einige Spiele. Dann hat sich, nochmal Ricardo gemeldet. Ich glaube, das habe ich jetzt einfach nur ein bisschen später. Ganz tolle Worte, dass Podcast vermisst hat und es war ein Vakuum, die 3 Monate, wo wir nicht da waren. Ja, das motiviert uns einfach weiterzumachen, nicht, dass wir uns hier selbst beweihräuchern und sind wir geile Typen hier, sondern ich finde das schön. Das motiviert mich, jetzt wieder sich hier hinzusetzen in den Schrank und sagen, hey, das hilft der Community irgendwie und das hilft dieser Sportart.
Ricardo, auch du hast mich motiviert, heute ein zweites Mal in 2 Wochen hier dabei zu sein. Danke. Nein, aber stimmt. Ist super nett, cooles Feedback. Neben Kritik auch gerne immer wieder positives Feedback. Gibt uns auf jeden Fall ordentlich Stoff, um weiterzumachen.
Dann haben wir die News bekommen, haben mitbekommen, dass Sportclub Berlin, ja, tritt ja, ist ja neu in Berlin, und dass da wo auch ein Spielevermittler dahinter steckt, brasilianischer Spielevermittler, irgendwie hast du auch irgendwie gehört, ne?
Ja, erzähl du mal mehr.
Das war's. Mehr weiß ich nicht. Das war nicht Fakt. So, Community, jetzt erzählst du mehr oder die Community erzähl uns mehr, damit wir im nächsten Podcast mehr erzählen können.
Ja, also ich würde mal sagen, Community gibt uns Infos. Es ist ja nichts Neues, dass Spielerberater aus den südlichen Regionen der Welt, sei es Europas oder auch Südamerikas, sich auch nach Europa orientieren und entsprechend Kontakt knüpfen, ich habe einen langen Tag gehabt. Ja, aber ich habe auch keine weiteren Informationen, Daniel. Das war jetzt mal eben kurz eine Blase aufgebaut.
Spannend, ne? Aber ich meine, da kommen ja neue Teams hinzu. Das ist immer spannend bei neuen Teams, was dahinter steckt. Das ist halt recht schön. Dann, ich hatte ja gesagt, ich hatte ja berichtet von der Brandmail an den DFB für die AG Kommunikation.
Ja.
Dass dort ein Meeting stattfinden soll. Was heißt Brandbrief? Aber schon gesagt, okay, wir sind unzufrieden, ein Großteil der Clubs. Und jetzt tatsächlich, am 10.10. gibt es ein Meeting, wo auch gerade die Highlights da nochmal diskutiert werden sollen, wie das Format ankommt. Der DFB hat ja heute über Insta, wir haben am Dienstag, Instagram ja auch nochmal so eine Umfrage gemacht.
Ja, als Reaktion.
Wie findet ihr die neuen Highlights?
Also ich finde es schon total geil. Einerseits ist es einerseits eine Reaktion auf deine Brandmail, vielleicht auch auf unserem Podcast von letzter Woche, der ja auch einen recht überspitzten Titel mit Highlight Schrott hatte unter anderem. So hart wollte ich es nicht sagen. Habe ich mich auch dran beteiligt. Ich will jetzt nicht sagen, welche Note ich gegeben habe, aber sie war nicht im oberen Bereich. Und habe aber auch noch ein reflektiertes Feedback gegeben. Und wie war dein Feedback?
Gut, wenn man davon ausgeht, dass es ja Highlights sind, und eigentlich sind es ja keine, es sind nur Torlights. Also, es ist ja kaum Highlights. Ja, die Musik, die Atmosphäre fehlt. Man hat jetzt wieder diese Woche gesehen in den Highlights, in Bielefeld waren 450 Leute in der Halle und ich sehe keinen Unterschied zu dem Spiel von Pauli mit 40 Zuschauern im ersten Spieltag, weil die Musik einfach drüber liegt.
Ja.
Gute Vermarktung auch der ganzen Sache.
Es war so cool auch noch in Bielefeld. Es gab sogar Tor-Jingles etc. in der Halle. Hätte man alles hören können, wenn die Musik nicht drüber gelegen wäre, hätte. Ja. Aber unabhängig davon, das nennt man in der Philosophie den Reduktionismus. Also reduzieren, soweit es geht. Und diese Highlights sind vielleicht eben in diesem Reduktionismus-Trend.
Oder für die Jugend eben TikTokerisierung. Und dann wissen auch die Jugendlichen, was du damit meinst.
du übersetzt das hier aus der akademischen Welt in die was auch immer Welt. Ja, gerne. Ja,
aber also da bekommen wir neue Insights. Ich hatte einen interessanten Termin die Woche bei F95 Fortuna. Es gibt dort den Sportausschuss. Dort treffen sich regelmäßig, unregelmäßig der Vorstand, Aufsichtsrat und die einzelnen Abteilungsleiter der anderen Abteilung. NRZ war da, Handballerinnen waren da oder Handballer oder mit einer Vertretung. Die Fußballerinnen waren da, Triathlon war da. Ich war jetzt für die Abteilung Futsal da. Ganz spannend, sich auszutauschen. Michael Rensing, wer den auch noch kennt, hat das Meeting geleitet, ist bei F95 da auch in der Managementfunktion, hat das da übernommen. Und war ganz nett, die Abteilung zu hören, auch welche Probleme sie haben. Die Handballerin hat berichtet, hatten auch das Problem mit diesem rechten auf den Social Media Kanälen. Auch dort wurde F95 gesperrt. Ersatzlos und ohne Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Also für die, die es neu sind, die Ableger von großen Gruppen haben auf Social Media das Problem, dass der Automatismus, die KI dahinter, vielleicht einmal im Jahr anscheinend kontrolliert, welche Kanäle Duplikate sind von prominenten, blauhäkigen Kanälen und die dann löscht und sperrt. Ja, und wahrscheinlich ein optischer Abgleich und im Namen. Also es lohnt sich dann immer, die Sachen abzugleichen. Beim HSV, bei dem HSV Panthers zum Beispiel, ist das nicht passiert. Jetzt wär spannend, weil sie das Logo hier angeglichen haben, viel stärker, ob das jetzt auch passiert beim HSV. Also Jena ist passiert, Pauli ist passiert, uns ist es passiert. Ja, und in der Handballerwelt auch. Und ja, und dann ging es auch darum, Futsal, ja, ihr habt ja so wenig Zuschauer, klar, wird ja auch investiert da vom Verein. Und dann ging diese alte Leier los, wann glaubt ihr, wann der Futsal tragfähig wird? Ja, wann sich das trägt von alleine? Und dann habe ich die Killman-Story wieder erzählt. Ja, und habe gesagt, unsere Vision ist nicht, dass Futsal per se das Rieseninvestment einer Bundesliga, was halt fast unmöglich ist, einspielt, wenn du auch noch die Ehrenamtler bezahlst, wo wir alle im Vorstand nichts bekommen, noch nicht mal die 80 Euro Aufwandspauschale für Ehrenamtler. Nee, das ist ein Gesamtcase und das funktioniert nur, wenn du es in den Fußball integrierst und das als diese zweite Lane nimmst. So haben wir es ja, und so hast du es ja dann auch ein schönes Bild dazu gemacht. Ja, du sagst, okay, du in den NRZs, im Jugendbereich, die Spieler, die im NRZ rausfahren, gerade körperlich erstmal schwächer, die schiebst du in den Futsal, sodass sie sich weiterentwickeln, weiterbilden, aber auch den Traum eines Nationalspielers nämlich pflegen können. Da wurde dann auch der Michael Rensing auch hellhörig, wo er meint, ja, wir haben ja eigentlich drei Nationalspieler im erweiterten Kader und im Kader. Ja, und das ist ja dann die Vision. Und dann ging es, ja, brauchen wir denn die Bundesliga? Geht das nicht auch in der Breite? Und dann haben wir, was wir hier immer sagen, habe ich da auch nochmal erzählt, nee, du brauchst ja die Bundesliga, damit diese Jugendspieler überhaupt Lust auf diese Futsal-Lane haben, denn das machen die ja nur für dieses Prestige und die Weiterentwicklung. Ansonsten funktioniert das halt nicht.
Ja, ganz spannend, ganz spannend. Aber auch ich sage einfach, der Satz, das trägt sich, ist ja auch wieder eine rein ökonomische Dimension. Ne? Es geht hier darum,
furchtbar.
Trägt sich
natürlich.
Das.
Natürlich, ja.
Ne? Finanziell, da ist kein Idealismus hinter, kein Sportidealismus. Ja, schade eigentlich. Und da ist eben der Punkt, für den Fußball könnte es ökonomisch Sinn machen, ja. Aber der Futsal wird auf dieser Killman-Lane oder Killman-Effekt-Bahn schlussendlich ja sogar wiederum Verlust machen, der Futsal. Mhm. Ist natürlich auch wieder wichtig. Ja, aber es gibt ja noch mehrere Lanes oder Effekte, die wir herausgestellt haben. Dafür verweisen wir nochmal auf den Artikel von vor wenigen Monaten oder mehreren Monaten. Mal angucken, damit man weiß, wovon wir hier reden. Vielleicht gibt es auch neue Hörer. Schaut einfach mal auf unsere Seite, da haben wir mehrere Artikel, die wir auch immer wieder mal hier einbringen als Quelle, wie jetzt gerade.
Ja, und man merkt halt auch immer wieder, das ist ein gutes Argument, wenn ihr da draußen und sitzt in einer ähnlichen Diskussion mit dem Hauptverein und vor allen Dingen mit bekannten Abteilungen, wo dann eben auch ein höheres Budget dann verhandelt wird, mit dem Argument und dieser Vision ist es auch schwer, dagegen Argumente zu finden, weil bett es ein, dann hast du Weiterentwicklung, ideell, sportlich, plus eben, es reicht ja in 10 Jahren, 15 Jahren reicht ja ein Killman, den du vielleicht über diese Futsalein rettest und der dir am Ende vielleicht 5 Millionen Ablöse bringt, weil du ihn doch gehalten hast im Verein und ihn dann doch veräußern konntest und dann reicht das Budget für 15 Jahre für die Abteilung. Ja, also das ist dann schon gerechtfertigt, wenn es nur einer schafft in 15 Jahren, dann reicht das schon.
Ja, aber das ist der Punkt, dass du dann natürlich das auch vertraglich so verankerst, dass die Abteilung dann natürlich auch von der Ablöse etwas abkriegt. Ne? Das ist ganz wichtig.
Das stimmt.
Weil man ja dann Ausbildungsgrundlage war, schlussendlich. Ne?
Aber schöne Sache, dieser Sportausschuss. Also man erfährt viel über die Abteilung. Vorstand, Aufsichtsrat bekommen wirklich direkte Einblicke. Fand ich schön, also dass man da sowas in so einem Verein etabliert auch. Ja, finde ich gut. Dann Philipp Palutka verlässt Jan Regensburg. Jan Regensburg hat ja schon ordentlichen Aderlass diese Saison und war auch lange dabei. Verlässt jetzt auch den Jan, also auch hier nochmal ein Abgang. Dann habe ich noch stehen Thüringen, das Flinta-Turnier, das erste Damenturnier, wir hatten es angekündigt, mit Blumenstadt United organisiert. Ersetzt wohl auch direkt die erste Runde des Pokals dann im Thüringer Futsal. Also ich bin echt erstaunt und freue mich enorm, was gerade dynamisch wie in Thüringen geht. Für mich ist das wie so die Pionierzeit in den anderen Ländern im Männerbereich, so 2007 bis 2013. Da, oder? Mhm.
Ja, erinnert mich auch dran. Aber ja, dazu wollte ich jetzt nicht mehr sagen.
Ja, einfach auch neue Namen, auch diese Spaß-Hobby-Namen zu lesen. Ja, das ist super. Ja. Das ist ja genau da, so hat es angefangen und da müssen wir hin. Also toll, da was in Thüringen passiert.
Ja. Mhm. Ich finde das spannend, dass du Thüringen, du siehst das ja als so bedeutsam an, ich auch. Aber es ist halt, ist einfach so, dass man hier eher also verzögerte Entwicklung hat. Ne? Also diese Punkte, die jetzt aufkommen, die waren schon in anderen Verbänden in der Vergangenheit vorhanden, vor 10 Jahren teilweise schon. Und ich finde das ganz spannend, dass man jetzt natürlich da mit einer ähnlichen Entwicklung, aber auch ähnlichen strukturellen Schritten vorgeht und ja, es bewährt oder bewahrt sich schlussendlich. Ne? Ja, spannend. Von daher toi toi toi, Thüringen sieht gut aus, was das angeht, auf jeden Fall. Ne? Am Ball bleiben.
Mein Bundesland, jawohl.
Ja.
Nur daran, das ist die Kausalität dahinter.
Genau, das ist ja gar kein Bias hier.
Dann ich habe was Schönes gelesen vom ein Plakat, den der Schleswig-Holsteinige Fußballverband gemacht hat für ein, weiß gar nicht, er stand jedenfalls vor einer Halle, in der anscheinend ein Futsalspiel stattgefunden hat. Und dann stand da richtig schön das erste Verbandsplakat, auf dem endlich wieder das Wort Hallenfußball steht. Der Mann hat das unterschrieben, Futsal, darunter Hallenfußball total. Ich fand das richtig geil.
Ja, ich hatte mir heute überlegt, hier zum Beginn der Podcast-Sendung mal sagen hier, herzlich willkommen zum 2x20 Netto-Futsal-Podcast, Hallenfußball total.
Haben wir auch schon den Serientitel hier. Also
ja, Hallenfußball total, geiler Untertitel. Ja, darum geht's. Hier, um Hallenfußball total.
Ich habe ja auch direkt mit Canva, ist ja so eine online sehr einfache Plattform, wo du ganz einfach Logos oder Einladungskarten erstellen kannst mit super Vorlagen. Da habe ich auch direkt gebastelt, so Logo Mr. Futsal, Hallenfußball total. Weil ich das ist so eine richtig schöne Symbiose, ja, wie du diesen Futsal und den Hallenfußball zusammenbringst. Das ist halt, der Futsal ist was Eigenes, aber er ist Hallenfußball und noch besser, er ist halt der bessere Hallenfußball. Und das aber nicht geschrieben, der bessere Hallenfußball, ja, sondern halt anders. Ich finde das gut. Wer noch so andere, so ähnliche Claims hat, wäre stark, könnt ihr mal melden. Wir sammeln die dann mal hier.
Ja, aber das ist der Punkt, das erzählt schon eine Geschichte, ne? Es setzt an, Hallenfußball total, man erkennt, worum dreht es sich, es gibt auch eine schlussendliche Metaebene, also von daher, mir gefällt's auf jeden Fall.
Kurz, ich kann auch mal knackig das Plädoyer halten für, packt auf eure Plakate Hallenfußball wieder drauf. Mut zum Hallenfußball.
Ja.
Es gibt für die Kinder, seit 2014 ist sowieso Futsalpflicht als Hallenfußball. Das heißt, eine ganze Generation, 10 Jahre, das ist Hallenfußball, fertig. Es gibt keine Differenzierung mehr. Ja, es gibt noch diese Banden, aber wie oft gibt es das denn noch? In diesen Stadtmeisterschaften, ja, okay. Aber wenn man sagt Hallenfußball, weiß jeder Bescheid. Ja.
Ja, wir haben Folgen darüber gehabt, über die Begriffe. Und die kann man sich auch nochmal anhören. Da haben wir darüber diskutiert.
Dann, letzter Punkt hier auf meinem Zettel, Futsal Inside hat sich gemeldet. Wir erinnern uns, der Kanal, der letztes Jahr kurz aufgeploppt ist auf Instagram, aber auch mit einer eigenen Webseite. Jetzt ist, glaube ich, nur der Insta-Channel übrig geblieben. War lange ruhig. Wir hatten die 2 Artikel über den SFC Stuttgart. Relativ hart ins Gericht gegangen, mit Gerüchten, Fakten vermischt. Und jetzt war reißerisch. Schön, fand ich auch nicht schlecht. Ja, Bundesliga bald bei The Zone? Fragezeichen. Denn es geht jetzt wohl schon rum, dass es einen, na nicht Sponsor, aber einen Anbieter gibt, der wohl die Futsal-Highlight-Spiele, wie zum Beispiel HSV gegen Pauli, ist ja ein Highlight-Spiel, also ich meine, das sind immer die großen Vereine, die da drin hängen in diesen Highlight-Spielen, die dann übernimmt und ausstrahlt. Aber keiner, also ich weiß noch nicht offiziell, was es genau, welcher Partner es sein wird. Jetzt hat man hier The Zone reingebracht in das Spiel von Futsal Inside. Ich weiß nicht, ob es einfach so Wild Guess ist oder da man auch mehr weiß. Wie würdest du finden? Was würdest du gut finden für einen Partner?
Ah, The Zone ist natürlich wieder ein Zahlpartner, ne? Da musst du wieder bezahlen. Das ist wieder ein Punkt.
Ja, stimmt, ja.
Das ist wieder ein Punkt, also mir würde ein öffentlich-rechtlicher gefallen, weil du einfach alle dann reinkriegst in das Bild oder in die Zuschauer. Und wir sprechen dann, wenn wir über andere Partner sprechen, meistens über private, ne? Und vor allem Pay-TV schlussendlich. Und da ist natürlich Amazon Prime. Ach komm, lass uns auf Disney Plus laufen. Oder lass uns eine Netflix-Serie aus der Futsal-Bundesliga machen. Meine Güte, geht doch alles. Ja, gut. Hast mich
Passt,
gehört?
oder?
Weil
Ja, ich habe dich gehört. Ich höre dich immer, Sebastian. Ich habe immer ein
okay.
offenes Ohr für dich. Ja, manchmal verschließe ich das auch für 8 Minuten Monolog. Aber jetzt hatte ich eigentlich ein offenes Ohr für dich.
Die Zuhörer hören uns hier nicht. Die Zuhörer sehen uns hier nicht. Und
Also, weil
deswegen,
ich
ich hatte gerade so
nach
ein bisschen
hinten gegangen bin,
Stocken
in meinem
Thomas gesehen.
Podcast
Aber
schrank.
egal.
Ja. Hier liegen noch die schönen Trikots von Jan und von Hot. Ich muss sie mal langsam aufhängen. Ich schaff's aber auch immer nicht. Ja. So, das war meine Liste. Sebastian, hast du noch News?
Ja, ich wollte eigentlich auch über diesen Futsal Insight Beitrag sprechen. Das ist natürlich reißerisch, klar. Also, oder was dann aufmerksamkeitserweckend. Ja, aber du hast schon alles dazu gesagt und ja, wir werden dann sehen, was passiert. Ob ich noch News habe? Ich gehe gerade mal meinen Zettel durch. Was hast du schon alles gesagt? No, 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 no. Nee, also viel habe ich nicht mehr. Ich fand es noch, ich gucke mir immer die DFB-Seite an zum Futsal, ne? Also jetzt nicht die Instagram, sondern die Homepage. Und dann, was ich schade finde, da sind ja immer so kleine Berichte natürlich, aber dann ist da immer meistens nach einem Bundesligaspieltag so ein großes Bild. Diesmal war da ein großes Bild mit Thorsten Porkert, glaube ich, von Jahn Regensburg. Und da steht dann als Titel erste Niederlage für Meister Regensburg. Und dann drückt man da drauf und ich als Futsal-Anhänger freue mich da meistens auf einen Bericht, aber man wird einfach nur zur Tabelle und zu den Ergebnissen verlinkt. Das finde ich schade. Da wird man ein bisschen getäuscht, finde ich. Da habe ich mich auf einen Bericht gefreut, aber es gibt keinen Bericht dazu. Also das kommt häufiger davor auf der Seite beim DFB, dass da einfach nur dann auf die Tabelle verlinkt wird, was ja auch nicht schlecht ist, aber das als kleine News, was als kleine,
Da wäre erstmal so
was
ein
dazu zu.
AB-Testing wichtig. Der einen Gruppe spielst du zufalls auserwählt einen wirklichen Artikel zu danach und der anderen Hälfte einfach dieser Tabelle und dann mal schauen, wie lange verweilen die auf der Seite und wäre mal spannend und wie finden die Futsal oder so. Das wäre ein total spannendes Experiment, ob das dann wirklich einen Effekt haben würde, wenn da wirklich
Ja.
was noch mehr Substanz dahinter ist. So,
Ja.
zumindest ein DFB, fällt mir auch gerade noch ein. Ein DFB, ein Fußball.de-Artikel gab es sogar mit Futsal-Relevanz, etwas versteckt, denn es ging um Kinderfußballarten weltweit, international. Und man hat halt erstmal leider herausgestellt, dass England und Frankreich doch bestimmte Systeme haben und da was Neues und was Innovatives haben. Ach ja, übrigens, alle Südamerikaner und Brasilianer, die ja auch die Weltrangliste anführen im Fußball, die haben übrigens Futsal. So, aber es war dann so ein Absatz. So ganz schnell, ja, da gibt's Futsal. Ja, und dann wieder weiter. Und dann ging es wieder auf Foninho, direkt irgendwie auf Foninho gesprungen. Und in der Zusammenfassung war auch von Futsal keine Rede mehr.
Ja.
Ich fand das echt schade, weil es wirklich, okay, Spanien, Portugal, Brasilien, diese Nationen dominieren auch den Männerfußball.
Argentinien
Ja,
auch, ne? Definitiv.
Argentinien, ja, und man holt dann England raus als ein Beispiel und Niederlande. Ja.
Ja, auch Japan, die zuletzt die deutsche Fußballnationalmannschaft mit 4-1 geschlagen hat. Und was dann Hansi Flicks Kopf gekostet hat, auch die sind sehr futsalaffin in der Ausbildung.
Ja.
Und ja, anscheinend, ja,
Ich verstehe es nicht
anscheinend
so ganz. Man merkt man
auch
mag
nicht.
dieses Ressentiment gegen den Futsal so leicht latent, als ob man eben man hat sich jetzt auf Foninho eingeschossen, warum auch immer. Und das ist jetzt das Nonplusultra und mit dem Futsal beschäftigen wir uns gar nicht.
Daniel, du weißt doch, am deutschen Wesen muss die Welt genesen. Also man macht nichts anderes von anderen, sondern man baut sich immer seinen eigenen Krams. Und man meint, dass es dann damit kommt man voran. Ja, schade, schade, aber man fährt ja aktuell mit dem Fußball gegen die Wand, ne? Und das ist eben der Punkt. Da hoffentlich, ja, bringt zumindest Funinho dann was für die Zukunft, weil das ist jetzt gerade mehr oder weniger oder wird gerade verankert für den Kinder- und Jugendfußball. Aber auch dazu hatten wir schon eine Folge übrigens hier. Funinho haben wir auch. Vor 13 Jahren hatten wir eine.
Machst du ja heute den Salesman für unsere vergangenen Folgen? Sehr gut, finde ich stark.
Gibt es aber keine Incentives. Mir wird gerade bewusst, wie viel Inhalt wir schon geliefert haben, der heute sowas von relevant ist. Weißt du? Also das ist total spannend, dass wir so, wir können ganz, ganz viele Referenzen auf uns selbst bauen. Und das ist doch ganz spannend, weil wir schon vieles intensiv diskutiert haben, was für viele vielleicht heute erst offenbart wird. Finde ich ganz spannend.
Vor allen Dingen, Futsal in Deutschland, Alarmstufe Rot. 2019, glaube ich, der Artikel, oder 2017, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ja, wegen Bundesliga, Legionäre, Jugendausbildung und genauso ist es gekommen. Also die Top-Teams haben halt genauso alle Legionäre geholt. Wir haben Probleme mit Jugendspielern in den Teams und unten bricht es weg.
Ja, gut, also wir sollten mal eine Folge machen, wo wir nur gucken, welche unserer Berichte und Thesen und Podcasts am Ende irgendwie ein Volltreffer waren. Heute.
Oh, das ist spannend, das finde ich nicht schlecht. Ja. Ja, lass mal die Artikel durchgehen, das ist gar nicht so schlecht.
Genau.
Das
stimmt. Um unsere die Validität unseres Thesenpreis zu überprüfen. Ist das nicht toll? Das können wir doch mal machen. Ja, aber Daniel, lieber Daniel, damit sind wir jetzt eigentlich schon durch mit den News und allgemeinen Zeugs. Du hast ja gesagt, die Regionalligen sind gestartet. Wollen wir darüber mal ein bisschen quatschen?
Gerne, es sind ja noch nicht viele.
Nee, wer ist denn gestartet? Erzähl uns das bitte.
Ich muss erstmal hier die App raufrufen, um meine Favoriten. Also, wir hatten doch Spiele. Ich muss erstmal durchklicken. Ja, Regionalliga Nord hatten wir auch schon gesagt. Wir hatten eben das Spiel Sparta gegen Wacker ausgefallen. Schade, wir haben uns alle auf Wacker gefreut, wie man sie jetzt das abgefangen hat, den Abstieg. Aber Sparta ist nicht angetreten, Überraschung. Dann gewinnt Wolmertshausen 4-0. Die starten ja jedes Jahr super in die Ligen. Das ist ja jedes Jahr dasselbe.
Bis sie einen Dämpfer haben und dann nicht vielleicht da am Ego kratzt.
Ja.
Und dann war es das.
Futsal Hamburg gewinnt 12-5 gegen Alter Teichweg, was eben wie erwähnt schon vorhin letztes Jahr komplett andersrum war. Mhm. Und also spannend jetzt, wo das herkommt. Und der PTSK Kiel 9-2 gegen Hannover 96. Ja, untermauert jetzt hier nochmal wieder vielleicht auch seine Aufstiegsfreude, die er seit Jahren da oben so ein bisschen mitkratzen. Mhm. Ja. Das war die erste Saison, der erste Spieltag Regionalliga Nord.
Ich hatte mir auch die Regionalligen mal insgesamt vom Spielplan angeschaut und ich muss sagen, guck dir mal die Regionalliga West an. Den Spielplan in Staffelübersicht, also Komplettübersicht, das sieht grauenhaft aus. Grauenhaft durch die Rückzüge der Vereine. Da ist dann ein Spiel am Wochenende und dann haben drei spielfrei. Da finde ich auch irgendwie krass, dass man das nicht irgendwie noch kurzfristig...
Oh, ich sehe es gerade. Das ist ja wirklich katastrophal, dass du immer ein Spiel hast und dann drei nicht.
So ein richtiger Flecken- und Flickenteppich. Also ganz viele Lücken. Und da hätte man doch vielleicht noch kurzfristig mit dem Verein vielleicht sich abstimmen können, dass man doch noch ein paar Spiele mehr an dem Wochenende hinkriegt, also den neu gestalten, den Spielplan. Weil das ist doch jetzt echt, das ist echt, sieht echt scheiße aus, so ganz hart gesagt.
Da kommt ja auch keine Leidenschaft, wenn nie ein Parallelspiel, das ist ja die Leidenschaft, die wir auch mit dem Live-Ticker wollen. Dieses Parallele, so das schafft ja dann diese geballte Emotion und die Interesse für die Sportart. Ey, da geht ganz viel gerade. Ja, und dann ist da ein Spiel und gut, die anderen könnten zuschauen fahren, aber auf die Distanz in der Regionalliga West, ja, da kommt auch kaum einer von den anderen Teams da und schaut da mal.
Ja, gut, aber der Spielplan ist auf jeden Fall nicht schön anzuschauen, um es mal so zu sagen. Und wir werden auch immer nur wenige Spiele oder in der Regel wenige Spiele dann reflektieren aus der Regionalliga West, weil es so wenige sind, je Wochenende, ne? Ja, Daniel. Aber das war schon zu den Regionalligen. Ist ja gut zu wissen, dass im Norden schon gestartet wurde. Die Regionalliga West startet am Wochenende mit Wuppertal gegen Schwerte. Und die Regionalliga Süd am übernächsten Wochenende. Genau, startet dann. Und der Nordosten, sehe ich gerade, ja, gibt's da denn schon was?
Nee, auch noch nicht.
Ich sehe nur Freundschaftsspiele. 11. Die nennen sich 11. Futsal Regionalliga Nordost. So, glaube ich, steht das da. Oh, da wurde doch gespielt. Daniel.
Was? Warte mal, das habe ich doch gar nicht hinzugefügt hier.
Doch. Doch, das ist nämlich auch total.
Klar, Jena hat ja gespielt. Wir haben mit Dominik geredet. Ja. Dominik hat ja gewonnen, 4-2.
Ja, ich dachte auch erst, das wäre ein Freundschaftsspiel, aber ich muss jetzt ehrlich gestehen hier, das ist total irritierend, wenn er die elfte NOFV Futsal Regionalliga steht. Das ist ja toll, dass wir jetzt im elften Durchgang sind. Schön, da ist auch gestartet mit interessanten Ergebnissen, finde ich, dass Atletico Berlin zu Hause gegen Blumstadt United eine ordentliche Packung kriegt. Carl Zeiss Jena gewinnt 4-2 gegen Croatia Berlin, was auch schon mal interessant ist. Croatia Berlin ja zuletzt.
Beide Thüringer spielen auswärts in Berlin und beide gewinnen.
Ja, siehst du. Mhm. Das ist ja auch nochmal, dass dir es auffällt, ist natürlich klar, als gebürtiger Thüringer.
Natürlich.
Und das neue Team vom 1. FC Frankfurt an der Oder. Ja, das jüngste Team vielleicht des deutschen Futsals, wenn man so möchte. Ich glaube auch aus dem U19-Stützpunkt irgendwie entsprungen, beziehungsweise auch der 1. FC Frankfurt an der Oder ja auch bei der deutschen Meisterschaft der A-Junioren, glaube ich, auffällig gewesen. Sind die nicht sogar Meister geworden? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen und gratuliert. Aber die starten auch erfolgreich und zwar gegen Borussia Dresden mit einem 6-2. Spannend. Ja, also
wir haben auch die anderen Spiele vergessen, weil Hertha hat ja gegen Frankfurt 5-1 am 1.9. schon gespielt. Das ist mir völlig durchgegangen. Ja, muss weiter hochgehen. Und Borussia Dresden gegen Kroatien ist leider abgesagt worden. Also nicht Antritt. Keine Ahnung, was jetzt hier genau war. Aber ja, das ist für mich viel gespielt worden. Aber schön, dass dann da Frankfurt als neues Team jetzt da auch schon mal einen Sieg geholt hat. Ich hoffe, das sieht nicht. Ich glaube, so nach den Teams könnte das diesmal echt also nicht so ungleichmäßig verteilte Liga werden, wie die letzten Jahre. Wir erinnern uns Kinne, wir erinnern uns an letztes Jahr Siemensstadt. Ja, also da war immer einer dabei, bin gespannt. Cool, das habe ich gar nicht noch auf dem Schirm. Ich hatte jetzt noch sag du?
Nee, erzähl mal weiter, weil mir ist noch was aufgefallen, aber erzähl mal ruhig erstmal weiter, wenn du noch was ausführen möchtest.
Achso, ich wollte jetzt nur rüber die nächste Liga, zur Landesliga Niederrhein.
Mir ist aufgefallen, dass das bei Frankfurt Oder ist ja Brandenburg, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Ja, da ist der Hans-Jürgen Huth. Kennst du ihn noch?
Da, warte mal, ist das nicht der der Ex-Bundesligaspieler, der
nein.
mal.
Nee. Nein. Hans-Jürgen Huth, der ist doch auch Landesauswahl.
Ja, genau, natürlich. Ist er da als. Was macht er denn?
Er macht nur Trainer.
Ach,
ja,
Hans-Jürgen, natürlich. Ich habe jetzt an diesen Spieler gedacht, der mal im Nordosten für Brandenburg angetreten war, der aber mal ehemaliger Bundesliga-Fußballspieler war. Weißt du noch, wer das war? Der war mal beim Landesauswahlturnier dabei, glaube ich. Der hat für Neuenhagen ich weiß nicht, wie der hieß.
Ach Gottchen.
Also wer das nochmal weiß, bitte sagt uns Bescheid. Das war schon 10 Jahre her. Ich weiß es nicht mehr.
Hans-Jürgen Huth sagt vielleicht kaum ein was auf der Futsal-Landkarte in Deutschland, vor allem den Jüngeren nicht. Aber für mich ist das ein bekannter Name. Ein Landesauswahltrainer kenne ich. Haben wir gemeinsam bei unserer Futsal B-Diplom-Pilotisierung.
Ja, super. Ist auch lange dabei. Immer Supporter für den Futsal.
Ja, 2015, ich kann mich noch erinnern, war er, glaube ich, dabei. Mhm. Spannend, ja. Also, Glückwunsch zum ersten Erfolg. Natürlich, erstes Spiel verloren dann auch gegen Hertha. Das hatte ich nicht gesehen. Aber freut mich, dass die am Ball sind. Und liebe Grüße an Hans-Jürgen, falls er hier zuhört. Oder jemand zuhört, der ihn kennt und das weiterleiten kann. Ja, schön, freut mich.
Dann gehe ich weiter zur Landesliga Niederrhein, denn dort gab es auch ein Spiel, aber auch hier nicht Antritt Gast, also schon das dritte Spiel von den Spielen, die wir bisher hatten, schon wieder ein Spiel nicht Antritt. Da ist Gladbach 2 nicht angetreten. Schade, das war der erste Spieltag, sonst lief da jetzt leider noch nichts. Und ich gehe auch nochmal durch die anderen Ligen hier, die ich entdeckt habe. Doch, in Verbandsliga Berlin. Da hat man auch schon gespielt. Und hier Prenzlauer Berg 3-1 gegen Eintracht Südring 2. Und 10-0 hier Sportunion Berlin. Unsere Spielerberater wahrscheinlich gewinnen 10-0 gegen Liria 2. Mhm. Da ist schon die Tendenz klar, wo die hinwollen. Ab in die Bundesliga. Auch hier wieder ein Spielausfall. Also habe ich jetzt schon Bauchschmerzen, wenn in den ersten Spieltagen schon wieder so viele Spiele ausfallen.
Ja.
Berolina Stralau gegen FSV Hansa 07 ausgefallen. Und wir haben das Duell der zweiten Mannschaften. CFC Hertha 2 besiegt UFC Atletico 2 mit 8-4. Also sehr viele zweite Mannschaften in der Liga.
Mhm. Ja, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Das heißt, also zweite Mannschaften, das heißt, man bedient sich auch an einer Vereinsstruktur, was ja wichtig ist, laufen häufig einfacher als reine Teams aus einem eigenen Verein. Von daher, ja, vielleicht ist das sogar ein Schlüssel, um mehr Breite zu kriegen, mehr zweite Mannschaften, ne? So ist das. Aber gut. Ja, spannend. Daniel, hast du noch mehr?
Das waren alle Ligen. Es fehlt ja noch Hessen, Niedersachsen fehlt, also im DFB-Net, über Fußball.de.
Da gehört noch einiges wird, zu.
Ja, Südbaden kommt ja hoffentlich auch wieder mit der Liga. Mhm. Bremen glaube ich jetzt nicht, dass hier dieses Jahr was kommt. Wäre schön. Mhm. Ja, und Bayern. Genau, Bayern fehlt auch noch. Dann haben wir wenigstens erstmal alle online in den Spielplänen. Ah, okay. Thüringen natürlich auch mit der Liga. Kommt auch wieder was.
Gut, Daniel. Aber bevor wir gleich in die, hier wäre jetzt normalerweise anschließend direkt der Gang in die Bundesliga. Aber bevor wir diesen Gang gehen oder durchlaufen oder was auch immer uns auf die Bundesliga zubewegen, würde ich gerne noch ein Zwischenthema einbauen. Mhm. Bist du bereit und offen?
Ja, bau ein. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum du dich bisher so verbal zurückgehalten hast. Jetzt kommt das, der Monolog.
Nein, nur ganz kurz. Und zwar auch ein wichtiger Hinweis, die Nationalmannschaft spielt jetzt am Wochenende. Ne? Und zwar in der Elite-Runde wird jetzt gestartet, der Qualifikation für die, ist das die WM? Ne? WM oder EM?
Ich bin mir nicht WM, ja, ganz sicher.
Na, okay. Gut, und am 16.09. spielt man zu Hause in Chemnitz gegen Kroatien. Anschließend, nächste Woche dann, am 20.09. in Frankreich, in Laval. Zumindest so steht's. Und dann geht's weiter im Oktober zu Hause in Göppingen. Da hatte man ja dann das Rekordspiel nochmal, ne, nach Bielefeld. Da hat man also Rekorde gebrochen gegen die Slowakei. Und dann wieder direkt auswärts Slowakei in Levice. Und dann Kroatien im Dezember auswärts und Frankreich zu Hause in Dresden. Meine Frage an dich, Daniel. Werden wir in Chemnitz ein neues Rekordspiel sehen?
Zuschauermäßig?
Alle guten Dinge sind drei.
Also wir hatten zwei Spiele auch schon mal angekündigt hier im Podcast. Ne? Da musst du mal nachhören mit den anderen Moderatoren, aber alles gut. Ja, also ob wir da jetzt zuschauermäßig, ich weiß gar nicht, wie die Vermarktung da läuft in Chemnitz. Dresden hat natürlich schon nochmal ein größeres Einzugsgebiet. Wahrscheinlich wird Dresden einfacher sein, als zu Chemnitz zu besetzen. Mhm. Auf jeden Fall, ja, mit Hott, da gibt es halt ein ganzes Dorf, was verrückt ist und der DFB macht da viel Werbung. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich glaube es ja nicht, dass wir jetzt diese 2.900 knacken oder wie viel es waren.
3.000 und mehr.
Ah, 3.000, okay. Müsste ich mal auf die Mr. Futsal-Seite. Wir haben ja die Spiele mit den meisten Zuschauern.
Auch da wieder ein Hinweis. Haben wir alles. Muss man nur hingucken. Ja, aber unabhängig davon wollte ich nur kurz zur Aktualität beitragen und nochmal alle Hörer und Hörerinnen da draußen aufmerksam machen, dass man sich das anschaut. Und ich frage mich natürlich, kann man das dritte Mal in Folge einen Rekord aufstellen. Das wäre doch mal ganz spannend. Ja, aber gut. Was ist der aktuelle Rekord? Bist du auf der Seite?
Ja, ich switche gerade rüber. Aktueller Rekord ist Deutschland gegen Schweden am 18.04. dieses Jahres in Göppingen. Da war das. 2.871, also du mit deinen 3.000.
Ach so, ja.
Quasi sie hergeholt.
Ich schwärme schon von Chemnitz. Da werden über 3.000 sein, hoffe ich.
Ja. Ja.
Alle guten Dinge sind drei und auch das Durchbrechen der 3000er-Marke.
So. Wir hatten ja dieses Jahr Dritter, Deutschland-Lettland, Seidenstickerhalle, Bielefeld 2700. Da sind nah dran. Und dann hatten wir schon einen großen Gap, 2017. Deutschland gegen Tschechien, Ballsportarena Dresden. Da gehen wir ja hin im Spiel gegen Frankreich oder gegen die Slowakei. Ich weiß gar nicht mehr, wer.
In Frankreich, Dresden. Das letzte Spiel
Frankreich in der Elite. In Dresden. Ist wohl auch wieder in dieser Ballsportarena, habe ich gehört, auch mit 2600. Und dann 2016, Deutschland, England, Hamburg, das erste Spiel. Marcel Losfeld, dein erster Coach für die Deutschen. Ja, ich wollte schon Paul Schumann sagen, aber das war die Zeit davor.
Ja, gut, schön, die Zeit davor.
Oder war der Paul Schumann noch Trainer? Warte mal. 2016, beim ersten Futsal-Länderspiel. Timo Heinze schießt das erste Tor.
Na, ach so, da habe ich jetzt gerade falsch verstanden. Natürlich war Paul Schomann in Hamburg.
Paul Schomann auch Trainer, ne?
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Paul Schomann, Wendelin Kemper und Daniel Gerlach. Das war das Trainerteam zu der Zeit. Ne? Ja, und es waren ein paar Holzpfosten-Schwerte-Fans dort, kann ich mich noch erinnern. Die haben für Stimmung gesorgt. Da war Holzpfosten nämlich auch noch top in Deutschland. Heute.
Ja, stimmt.
Ja, leider nicht in der Bundesliga gelandet. Aber ich kann mich noch erinnern, Nils Klemms, dort wichtiger Spieler, Kapitän unter anderem, Timo Heinz natürlich, erster Torschütze und Kapitän und so weiter und so fort. Ich glaube, Nils Klemms war im zweiten Spiel dann Kapitän, und weil Timo Heinz sich verletzt hatte oder irgendwie nicht spielen konnte. Und das war ganz spannend. Ich habe die Spiele ja gesehen in Hamburg und du warst ja auch, glaube ich, da.
Ich war auch da in Hamburg, ja. Schön. Da hat ja nur ein Kind, das war noch einfach. So.
Ich noch keins, von daher. Weißt du? War noch rumgereist. Ne?
So, jetzt hiefe dich aber rüber zur Bundesliga.
Ja, hiefe so. Mal uns rüber zur Bundesliga. Bitte,
du darfst, möchtest du starten? Ja, mit dem ersten Spiel, das war dann ja das Spiel Hot. Das war im Live-Ticker, habe ich ja selbst im Livestream gesehen. Mhm. Hast du auch gesehen, das Spiel?
Ja, ich habe fast schon gehofft, dass es unentschieden endet, weil das war mein Tipp. Mein Tipp aus letzter Woche war unentschieden. Ich muss nicht sagen, dass ich Pass viel zugetraut habe, sondern ich habe Hot nicht so viel zugetraut, ehrlicherweise. Deswegen war ich auf Unentschieden. Ich fand die gegen das, was ich gegen Düsseldorf gesehen habe, nicht überzeugend. Ich habe ja auch schon Wundertüte gesagt. Und das hat sich so ein bisschen bestätigt, zumindest aus dem, was ich mitbekommen habe. Und Pass, die ich gegen den MCH als glücklichen Punktgewinner gesehen habe, die ja, holen ja einfach beim Vizemeister einen Sieg auswärts. Ja. Erzähl uns mehr, Daniel. 5:6 gewinnt Pass.
Der Aufsteiger läuft. Wir haben es ja erwartet. Wir haben ja schon gesagt, durch Djindic. Alleine dieser Spieler wird den Klassenerhalt sichern. Und genau das passiert im ersten Spiel, im zweiten Spiel. Djindic macht hier 5 Buden. Ich weiß gar nicht. Also,
das war ein 10-Meter-Schießen, Hot gegen Djindic.
Genau, richtig. Man hat richtig viel 10 Meter. Und ich frage mich dann immer, warum spielt man nicht gegen Pass? Ja, warum spielt man nicht so eine Mixverteidigung? Djindic ist der da durchbricht. Also nimm ihn in die Manndeckung und alle anderen 3 Spieler hat Raumdeckung, ja, oder wie man es nennen will. So, warum nicht? Also wenn du ihn mit normal nimmst, das sieht man ja, wenn du ihn oder du musst ihn halt doppelt covern, also wirklich gut covern. Und das ist halt mehrfach hier nicht passiert. Also
ja, da hast du recht. Da muss man sich ja was gegenüber Djindic. Der macht nämlich dort eine ganze Menge Musik, ne? Und aber auch die anderen Spieler sind individuell gut, auch schon gegen den MCH, individuell echt stark. Insgesamt mannschaftstaktisch oder gruppentaktisch fehlt es da noch, individualtaktisch auch. Djindic ist da einfach der tonangebende Spieler. Ich finde es überragend. Ich frage mich aber einfach auch, wie viel Körner jetzt Hot mit den Abgängen gelassen hat und was da noch über ist.
Ich glaube, ich würde Hot in Schutz nehmen. Ich habe ja den Stream erste Halbzeit gesehen, danach muss ja auch privat einfach los, mit den Kindern unterwegs gewesen. Aber Hot war schon überlegen. Also ich fand das jetzt wirklich nicht spielerisch. War klar Hot dabei. Und beim 3:1 hätte ich jetzt auch gedacht, das geht genauso weiter. Mhm. Und ich habe jetzt auch nicht so viel aufgeschrieben. Aber da kamen dann diese 10 Meter. Es kam ja wirklich 13 Meter durch Djindic. Und das war noch ein Vierter, den dann unser Felix Lobrecht im Tor Pott noch geholt hat. Und das war so naiv. Ja, das war so naiv. Also Heiko Fröhlich im Livestream hat es ja selber gesagt. Oh Gott, noch einer. Und schon wieder 10 Meter. Das war, also wie kann man sich dann doch so erfahren, dann da hinreißen lassen?
Das meine ich, Daniel. Ja, so ist ein Spiel. Ja. Hat man in den letzten Jahren bei Hot nicht gesehen. Also so, du hast es mit dem Begriff naiv bezeichnet. Das trifft es ganz gut. Sehr viele 10 Meter zugelassen. Also wenn Hot damals 5 Fouls hatte oder 10 Meter, dann hast du ganz selten einen zweiten 10 Meter gesehen oder überhaupt einen 10 Meter gegen Hot. Das Verhalten in der Defensive wurde angepasst. Beziehungsweise hier natürlich in dem Fall lag man auch schon zurück, glaube ich, sodass man natürlich auch vielleicht ein bisschen aggressiver spielen musste, aber das hat man anders gemanagt damals. Und deswegen sage ich, wie stark ist der Adalas auf sowas auswirkend? Das war nicht das Hot von früher, beziehungsweise dass man jetzt jahrelang stabil gesehen hat. Das war nicht konstant. Und das ist im Defensiv konstant über 40 Minuten.
Ist ja ein neues Team, Sebastian. Also
Ja, klar, aber genau, das sage ich ja. Und überlegen war hot auch wie gesagt, überlegen ist hot, wird auch in dieser Saison häufiger überlegen sein. Aber die Frage ist, können sie die Überlegenheit nutzen und gewinnen? Und das haben sie in diesem Spiel nicht gezeigt. Und das war das Neue, was ich gesehen habe bei hot,
Ja, ich meine,
dass sie die
dann ist es auch verdient,
Überlegenheit.
dass du verlierst. Ja? Wenn du dann so eine Phase nicht
Ja.
kontrollieren kannst. Sorokin hat es dann auch auf die Spitze gebracht, weil der Schiedsrichter hat wieder Foul gegeben. Und dann rennt er in dem Schiedsrichter gegen den Arm und lässt sich so faulen, als ob der Schiedsrichter ihn. Was wollte er denn haben? 10 Meter für
Ah,
Hot?
ja, das
Also,
ist.
was soll denn die Konsequenz sein? Schiri kriegt
Hat
rot.
einfach versucht, um Schiri eine Tätigkeit zu kriegen. Ach Gottchen,
Mich hat
ja,
halt
sag ich auch,
gewusst,
die Szene war echt
was das für eine Konsequenz haben soll. Das ist halt spannend. Ich muss auch den Schiedsrichtern echt
Ja, aber
Lob
die.
aussprechen, weil wir haben immer wieder kritisiert, dass die Schiedsrichter eben das Problem haben, sobald es an die 6 Meter geht, an die 10 Meter geht, an die 6-Foul-Grenze, dass sich das Verhalten ändert. Und hier merkt man, nee, die haben einfach weitergepfiffen wie davor, normal Foul, und dann passiert das nämlich. Dann auf einmal bam, bam, bam. Die Fouls waren alle gerechtfertigt. Du kannst alles pfeifen. Vielleicht der eine oder andere könnte man diskutieren, aber jetzt nichts wirklich kapital Falsches.
Ja, ich glaube auch, dass das Paas solche engen Dinger braucht. Also viele 1-gegen-1-Situationen, da sind die auch stärker manchmal, denke ich, als viele andere Teams. Und das hat man jetzt gesehen, dass man dort eben in den Zweikämpfen dann halt nur über Fouls gestoppt werden kann. Und das werden wir vielleicht auch nicht das letzte Mal gesehen haben, dass Paas mal 10 Meter kriegt, weil die halt auch in 1-gegen-1, wie gesagt, sehr aktiv sind und schwer zu stoppen sind. Und ja. Djindic vor allem. So.
Ich hab noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich will mal kurz durchgehen und meine Kommentare hier, die ich mir jetzt aus diesen 1 Minute, weiß gar nicht, wie lang es hier war. Übrigens, überragender Stream auch von Hot. Im Live Heiko Fröhlich. Ich fand zwei Sachen super effizient. Und zwar hat man eine Kamera aufgestellt, die Anzeigetafel einblendet, sodass du nicht noch zusätzlich technische Vorrichtung brauchst, um die Zeit einzublenden, auch die Zeit mitzustoppen. Weil im Dorf macht man es wohl automatisch an die Hallenuhr gekoppelt. Natürlich ziemlich smart. Aber hier, wenn man es ganz einfach, Kamera auf, Hallentafel abfilmen, hast du die Gegner, wer spielt gegen wen, du hast die Zeit, du hast die Tore, du hast die Fouls, perfekt. Und ja, man hat auch einfach den Hallensprecher und den Kommentator zusammen gedacht, weil hat einfach Heiko Fröhlich gemacht. Fand ich auch ziemlich gut. Man hat immer gehört, wenn er seine Hallensagen-Durchsagen gemacht hat. Und warum nicht? War nicht schlecht. Der Ton war ein bisschen leise, weil wir sollten eigentlich so Atmo-Mikrofone haben, dass du trotzdem noch die Hallengeräusche hörst. Weil das war natürlich jetzt ein bisschen leise, obwohl ein paar Fenster waren, waren auch nur 225 da, was für Hot halt weniger ist als letzte Saison. Wäre spannend, ob es am Livestream liegt. War auch extrem heiß. Man hat dort neue Rollos wohl sogar installiert an die Halle. Also man motzt diese Halle auch auf, finde ich stark. Investment in Infrastruktur für Futsal. Das erste, was ich noch schon gelesen habe in die Richtung. Dass du die Halle abdunkeln kannst mit Außenrollos, damit die Sonneneinstrahlung nicht so hoch ist und die Halle sich nicht aufheizt. Fand ich ganz geil. Und 77 Leute waren mal im Stream. Ich habe mal geschaut, wo ich drin war, waren so 77 online.
Ja, das ist cool. Also freut mich. Strukturell Hot, top Arbeit, das weißt du. Also da sind wir gewohnt. Die Halle ist cool. Wenn sie was anfassen, strukturell, dann wird das top gemacht. Wie gesagt, sportlich ist da für mich ein großes Fragezeichen, ne? Auch wenn man jetzt mal betrachtet, wie man in Düsseldorf gespielt hat, wie Düsseldorf dann auswärts jetzt bei Liria gespielt hat, diese Ergebnisse mal in ein Verhältnis setzen. Ja, dann ist das für mich wirklich ein Fragezeichen und ich denke, Hott wird es schwer haben, im oberen Drittel der Tabelle zu landen, glaube ich. Das ist meine aktuelle Gefühlslage zu Hott. Deswegen sportlich Wundertüte, Fragezeichen. Strukturell freue ich mich mega. Ich gucke mir die Spiele echt gerne an. Auch in so einem Stream, das machen die top.
Ich hätte nur noch 2 Tore hervorgehoben. Das Einzelne von Djindjic einfach nach 10 Sekunden nach Anstoß.
Ja,
Ja,
wow.
und da will auch Sorokin, das ist eigentlich der erfahrene Defensivmann da, will da Djindjic den Ball da aktiv wegnehmen, macht so einen Schritt auf ihn zu und genau der Fehler in dem Moment. Und dann macht er den da unglaublich gut rein, das habe ich mir aufgeschrieben hier noch. Und ich fand vielleicht noch auch interessant, dass Litvinenko zieht er da einfach ab, beim 4 zu 5 und knallt den in den Winkel. Und wir werden gleich sehen, anderen spielen. Ich glaube, ich würde es mal ohne es zu wissen, das war der Spieltag mit den meisten in den Winkeltoren. Also
Ja.
unglaublich, wie viel Buden, Zauberbuden aus 15 Meter Entfernung in den Winkel gehämmert wurden. Ist es der neue Ball? Fragezeichen.
Vielleicht. Vielleicht auch einfach gute Schützen und vor allem die meisten Tore aus Distanz hat unter anderem Djindic gemacht mit seinen 10 Metern. Die
Stimmt
saß
ja.
natürlich auch sehr gut. Ja, aber Hott und Minenko, aber auch vorher schon die Torhüter bei Hott sind dafür bekannt, schlussendlich auch mit nach vorne zu gehen. Was eigentlich mit, wie heißt er nochmal? Der alte Torwart, der frühere Torwart von.
Marco Pohl.
Nein, 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 nein.
Der ist
nein,
auch Manager, unser, Teammanager, glaube ich.
Und unser, wie heißt er? Der, ach oh Gott.
Pott?
Nee. Nein, schon wieder ganz vergessen. Unser Uhu-Kleber.
Ach so.
Ach oh Gott.
Ja.
Die Zuhörer wissen es, zumindest die längeren Zuhörer von uns. Aber wo ist der denn? Aber der hat es ja auch häufiger gemacht.
Ja, stimmt, wo ist er?
Ich habe den Namen vergessen.
Der Name, unser Uhu, alles Kleber, ja. Ich weiß auch nicht mehr.
Unser Uhu-Kleber.
War mit V, oder?
Wawrek.
Wo ist Wawrek? Richtig,
er ist weg. Wo ist Wawrek? Genau, wo ist Wawrek? Ist er weg?
Wir haben schon eine Liste. Wo ist Wawrek? Wir haben ja auch noch, wo ist Gudasic?
Wo ist Gudasic? Ja, genau.
Und wir haben ja noch, wo ist unser erstes Länderspiel 2016? Timo
Di Giorgio.
Tino Di Giorgio.
Wo
unsere
ist er?
Dauerhafte Suche. Wo ist Tino Di Giorgio?
Die haben wir schon drei auf unserer wo bist du Liste? Oder wo ist Liste?
Wo ist abgeblieben? Ja, richtig. Wo sind die Leute?
Wo ist Wawrek? Der hat auf jeden Fall auch ordentlich Putzen gemacht aus der zweiten Reihe. Letzte Saison noch. Oder vorletzte. Ja, schade, dass er nicht mehr da ist. Ja, aber Minenko hat es gezeigt, dass er das genauso gut kann. Ja, schöne Tore auf jeden Fall in dem Spiel, hast du recht.
Aber ja. Kommt noch andere Spiele mit schönen Toren. Sollen wir weitergehen?
Oh ja. Ja, lass uns weitergehen. Nächste? Auf den HSV gegen Stuttgart SC. Hm. Daniel, das ist natürlich auch ein gutes Ergebnis. Ich habe ja letzte Woche schon anklingen lassen.
7:1, also erwähne nochmal.
7:1. Mit dem HSV ist zu rechnen. Auch und mit dem Stuttgarter FC wahrscheinlich nicht. Und was mich natürlich freut, bevor du auf einzelne Tore eingehst, der Kader des HSV. Ich habe ja beim letzten Mal so ein bisschen salopp gesagt, auf Kante genäht, dann auf Zahnfleisch laufen, anhand des Mannschaftsfotos. Aber beim Mannschaftsfoto ist wahrscheinlich nur die halbe Truppe dabei gewesen. Der Kader ist voll gewesen, ist natürlich auch ein Heimspiel. Yalcin Chilani war wieder am Start. Ich habe ja gesagt, Jalle ins Tor, das einzige deutsche Torhüter noch neben wie jetzt dann vielleicht, wobei das ist ja noch in der Schwebe. Aber breiter Kader beim HSV, ganz schlanker Kader, unter anderem dann beim SFC, zwei Auswechselspieler.
Da habe ich auch stehen, das ist Katastrophe, ne? Ja.
Das ist sehr schade. Ich glaube, die nähen auf Kante und laufen dann auf Zahnfleisch. Das ist für den SFC vielleicht der bessere Ausdruck.
Ich werde übrigens über den HSV nur berichten, die wieder keinen Live-Ticker hatten.
Ah, okay.
Weil unser Zuhörer, Janis aus Hamburg, hat den Live-Ticker dann als Fan-Ticker angelegt, weil er will, dass wir da über das Spiel berichten. Und hat sozusagen den Spielbericht gerettet jetzt für den HSV. Da schöne Grüße, finde ich stark. Zuschauer 165, auch gut für Hamburg.
Ja.
Schöne Sache. Und war natürlich wieder in der wann war das die Wandsbecker, also die ältere Halle?
Ja, coole Halle. Ich mag die.
Ist auch okay. Mehr. So, ich habe ein paar Tore auf, nur drei. Und weil mir bei diesen drei Toren einer überragend gefällt, der den HSV, ich weiß nicht, wo in der ersten Halbzeit war, aber in der zweiten Halbzeit in den Highlight-Szenen ist Pusic. So, und Pusic, man merkt an diesen drei Szenen, ja, der Junge hat eine richtig gute Futsal-Ausbildung. 4:1 durch Neven. Hier. Das macht alles Pusic. Ja, er fällt erstmal auf Ala, macht er den klassischen Horizontallauf, dribbelt an, zieht in die Mitte, spielt ab, direkt hinterher, spielen gehen, direkt die Bewegung, also in den Pass schon laufen und starten, damit du dann den einen Schritt schon Vorrang hast. Dann bekommt er den Ball mit so einem Lob auf, vielleicht 5 Meter oder 6 Meter vom Tor, dreht sich aber nicht zum Tor, ja, sondern ballert den irgendwo hin, sondern wirklich dieses schön rausnehmen, sieht neben, schöne Übersicht, bam, Tor.
Ja.
Also orchestriert das ganze Tor da auf den 10 Metern da hinten. Oder 5:1 ähnlich. Auch eine richtig schöne Ala-Aktion, trippelt den Ball an der Seite, Rücken zur Außenlinie, wie man halt so ein Ala schön perfekt spielt. Ja. Ja, macht noch eine kleine Finter, Thomas so am Boden, macht noch ein paar Finters, legt dann schön ab auf, ich weiß nicht, wer das Tor jetzt hier geschossen hat. Der Achter, glaube ich, war es. War es nicht Nerven, ist der Neue, ne?
Ja.
Und 7:1, wieder überragend bei Überzahlspiel. Zieht der Erste in die Mitte, bekommt den Ball, dann haben sie Überzahlspiel, 3 gegen 2, meine ich, oder 3 gegen 1. Zieht in die Mitte und dann legt er raus auf Saklam. Boah, also Pusic, hast du das auch so gesehen?
Ja, beim letzten Tor ist mir noch aufgefallen, habe ich mir aufgeschrieben, dass Saklam da erstmal abschaltet und sich irgendwie über nicht gegebenes Foul oder sowas beschwert. hat er Glück, dass Michi Meier direkt versucht, Druck zu machen und dann, wie du schon sagst, Pusic wunderbar, erst ins Zentrum, zieht alle auf sich, dann legt er quer und dann darf Saglam einschieben. Insgesamt muss ich sagen, die HSV Panthers, ich frage mich auch gerade so Instagram-mäßig, heißen sie noch HSV Panthers? Bei Fußball.de nur Hamburger SV, kann uns einer mal aufklären, wie wollt ihr genannt werden? Die machen aus meiner Sicht, wenn sie eine progressive und stabile Entwicklung machen, also wirklich eine Entwicklung, eine fortschrittliche Entwicklung, stabiler Natur machen in dieser Saison, dann sind die für mich ein kleiner Geheimfavorit. Ich glaube, die haben einerseits Biss, die haben einen andererseits auch, ja, neben dem Willen und Biss haben die auch dann auf jeden Fall Qualität. Und ja, ich bin gespannt auf die HSV Panthers oder den Hamburger SV.
Okay, da würden wir bei mir noch ganz schön noch ein paar andere Geheimfavoriten kommen als der HSV.
Ja, natürlich, natürlich. Aber
wer weiß.
Mit progressiver Entwicklung, also wirklich, wenn da jetzt stabil gearbeitet werden kann mit einem Kader, dann glaube ich, haben die Spieler, die auf jeden Fall gegen Beilimdorf schon gesehen, gegen die Teams, die sich um die Meisterschaft jetzt bemühen, da können die auf jeden Fall mithalten, denke ich, wenn die sich entsprechend stabil entwickeln.
Sind auf jeden Fall back on track, viele Leute auf der Bank oder im Kader, besser gesagt, gute Zuschauer, top. Bis auf den Live-Ticker. So.
Gut.
Weiter.
Dann kommen wir, der MCA hat, das nächste Spiel, MCA Futsal Club Bielefeld gegen den FC St. Pauli Futsal. Ich war in der Halle, es war in der Seidenstickerhalle, Daniel, es war, geplant waren so um die 400 Zuschauer, 400 bis 500, da ist man von ausgegangen, das war so das Ziel. In der kleinen Sporthalle Süd gehen halt nur 200 bis 300 rein. Und deswegen hat man auch nur entsprechende Tribünen ausgefahren, damit man da die Zuschauer auch schön für ein Bild zusammenkriegt. Das Problem war nur, der DFB hat von der anderen Seite aufgezeichnet, sodass man die immer nur unten am Rand gesehen hat, die Zuschauer. Es waren, glaube ich, knapp, also es müssten, meiner Wahrnehmung nach waren es knapp über 400. Laut Fußball.de waren es 467. Ja, unabhängig davon war gut besucht, die Halle, hat mir sehr gefallen. Und St. Pauli war da, hat, glaube ich, zwei Torschüsse gehabt. Und der MCH, ich habe keine Statistik geführt, wahrscheinlich 30. Ja. Gewinnt absolut verdient, 4-0. Hätte auch deutlich höher ausfallen können. Die Tore waren häufig abgefälscht, aber weil man eben...
Ich wollte gerade sagen, weil das war wunderlich, ne? In den Toren sieht man, das ist ja das Problem, hier eine Minute 31 sind die Highlights. So, dann bekommst du halt diese paar Tore dahin und die sind alle abgefälscht, das sieht alles aus wie ein total glücklicher Sieg am Ende. Ja, weil du einfach die ganzen anderen Chancen nicht siehst, außer der Keeper hat schon ein paar Paraden da gezeigt in den Highlights und wie du es sagst, muss er ja noch ein paar andere rausgeholt haben.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, vom Spielanteil und vom Chancenkontext, den man hatte, hätte das, also wenn es ganz böse läuft, kann das auch Richtung zweistellig gehen. Aber ein hohes einstelliges Ergebnis hätte auf jeden Fall Normalwert gehabt für den Spielverlauf und auch für die Anteile. St. Pauli echt stand nur tief auf ein Drittel Verteidigung, deswegen schießt halt und dann fälscht ab. Und wenig für das Spiel getan. Der MCH sah ganz gut aus insgesamt, aber ich muss auch eins sagen, die Halle war bombenheiß, also es waren über 30 Grad in der Halle und das Tempo des Spiels war relativ gering, also schlecht.
Oder wundert einen, dass gerade die Seitenstecker keine Klimatisierung da bietet,
ich
oder?
Ich saß ja im Medienraum, habe mir das Spiel von dort angeschaut und das war der einzige, so vom Hallenwart uns mitgeteilt, der einzige klimatisierte Raum.
Boah, das Castello war, konntest du komplett klimatisieren.
Ja, die Seitenstickhalle ist schon ein bisschen älter. Das Castello ist ja schon ein bisschen...
Von 1950 oder was? Ja. So alt kann es auch nicht sein.
Ja, gut, anscheinend ist das noch konzipiert worden für Wintersport, Daniel. Und nicht für den ganzjahres Hallenfußball, sondern für Hallenfußball im Winter. Beheizen kann man die Halle bestimmt super. Und im Sommer heizt halt die Sonne das Ganze auf. Vielleicht war das ein Grund für das langsame Tempo des Spiels. Hat Pauli auf jeden Fall gut getan, dass der MCH dann nicht so extrem schnell gespielt hat. Ja, aber ganz ungefährdet 4-0. Ich glaube, das war auch die Vorgabe von Clevers von einfach zu 0 spielen. Und es gibt andere Aufgaben für den MCH, die dann halt jetzt eine Steigerung benötigen. Zum Beispiel im nächsten Spiel dann nach der Länderspielpause in Regensburg. Wird auf jeden Fall interessant.
Ist ja auch eine Entwicklung, dass man, dass du sagst, hey, das war total ungefährdet, dieser Sieg. Das hätte man mit dem Kader in der letzten Saison ja wahrscheinlich nicht, also definitiv nicht so hinbekommen. Dass man auch mit einer sicheren Warte rauskommt. Von daher ist es ja schon eine Steigerung. 4-0, gut, du warst da.
Ich muss sagen, St. Pauli, der Kader ist halt ohne die Spo-Brüder und ohne Grünberg natürlich auch deutlich schwächer. Man hat aber einen sehr breiten Kader aufgeführt. Man ist wirklich mit 5 oder 6 Ersatzspielern angereist, was mich auch sehr gefreut hat. Und was mich gefreut hat, ist der Torwart, der noch zuletzt gegen Regensburg recht schwach wirkte, der Boroschonow, glaube ich. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Also der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, war aus meiner Sicht fehlerlos insgesamt und hat auch wirklich nochmal 3, 4 richtig stark rausgeholt. Auf jeden Fall, ja, deutlich besser als noch gegen Regensburg.
Ein paar hat man ja gesehen in Highlights, ja, fand ich auch ganz gut, ja.
Stimmt. Ja, und Pacheco musste nicht viel machen. Er hat, glaube ich, einen Ball, den er halten musste, an den ich mich erinnere.
Glück. Ich habe übrigens zu Seidensticker Halle, ich habe da jetzt so geteilte Meinung. Mhm. Ich finde die Halle, und das fand ich auch damals beim Castello so durchaus, ist zu groß. Ich für nur 400, hört sich an, 400 ist mega für die Bundesliga, aber für nur 400 in dieser Halle, die verlieren sich, Kamera steht auch noch auf der falschen Seite, sodass du die Zuschauer nicht mal im Kamerabild gesehen hast. Auch schade. Und ich mag diese Hallen grundsätzlich, die hinter dem Tor so richtig viel Platz haben. Das war ja fast so eine Leichtathletikhalle.
Ja,
oder war eine,
ist,
ne?
Ist eine Leichtathletikhalle.
Ah, ist sogar eine.
Kannst du drei Fußballspielfelder.
Das ist halt irgendwie, das sieht eben so aus wie so Jugendgames. Keiner ist in der Halle und so ein bisschen so den Spirit hat das. Fand ich beim Castello auch, wenn die Tribünen nicht ausgezogen waren hinter den Toren, dann sah das genauso ähnlich aus. Dieser riesen Raum. Ach, dann mag ich doch so ein Schmuckkästchen, da kommt die Stimmung dann besser. Gut, bei der überlappenden Katastrophenmusik. Egal bei den Highlights. Ja, ich bin nicht so ein Freund davon, von den Hallen. Wenn, muss man die richtig machen, aber es mangelt ja an diesen Hallen, die mal so 600 Plätze haben. 600 bis 900. Ja, so, das ist ja noch eine gute Halle. Wir haben mit dem Comenius eine gute Halle erwischt, da sind 350. Das ist okay, aber gut, wenn du jetzt mal richtig was anzünden willst, mit 400, 500 kriegst du das da ja auch nicht rein. Und dann hast du auch wieder den nächsten Schritt ins Castello mit 2.500. Ist schade. Ich weiß auch nicht, warum wir da in Deutschland genau diese Hallen immer diese kleinen und dann kommt dieser Riesenschritt auf diese ganz großen.
Ja. Deswegen, also da fehlt so ein Übergangsbereich, wie du schon sagst. Aber man hat das Beste gemacht aus der Seidensticker-Halle, finde ich, indem man eben nur die Tribünen so rausgezogen hat, dass man eben auch die Zuschauer geballter reinkriegt, damit auch ein bisschen Stimmung entsteht. Weil wenn du da jetzt alle Tribünen rausfährst, einfach nur um das Spielfeld irgendwie enger zu gestalten, also irgendwie von der, ja, das alles so ein bisschen kompakter zu gestalten, dann verlieren sich die Zuschauer, die 400, und dann siehst du gefühlt eine leere Halle. So, die Aufnahme konnte nur erschwert von der anderen Seite gemacht werden, weil dort eben die Tribüne nicht ausgefahren wurde. Und da hätte man nämlich, wie der DFB unter anderem beim Länderspiel, wäre dann auf der höchsten Ebene der ausgefahrenen Tribüne, hätte man sich hingestellt. So konnte man das nicht, weil dort eben dieser Medienraum war, beziehungsweise der Technikraum, wo ich dann unter anderem mit weiteren Leuten saß. Und da waren dann immer irgendwelche Fensterbalken im Weg für die Aufzeichnung. Ne?
Ah, der Wert der Rauch geht also nicht zum Fußvolk, sondern sitzt in so einer VIP-Loge. Das ist ja ganz spannend.
Ich habe sogar eine Aufgabe übernommen, Daniel, mein Lieber. Ich habe Tor-Jingles gemacht.
Ja, das ist witzig. Okay, ist cool.
Ja, unter anderem, aber wir ganz unvorbereitet. Mittlerweile haben wir schon was vorbereitet. Ich habe nämlich jetzt daraufhin gesagt, wir brauchen ein Event-Konzept für so einen Heimspieltag. Aber es gab den Torjingle beim MCH vom FC Bayern München. Dieses Jabba-Dabba-Du und da düt.
Ach, das habe ich unter der schrecklichen Musik ganz leise gehört. Ich wusste nicht, ob es der Torjingle ist oder.
Ja, war aber cool. Aber wir haben für die Zukunft beim MCH auf jeden Fall einen anderen Jingle parat, der individualisiert ist. Aber das wird man dann in der Sporthalle Süd demnächst hören.
Ah, bin ja
Weil
gespannt.
Da werden die nächsten Spiele stattfinden, nicht in der Seidensticker-Halle.
Ah, okay.
Genau, aber Seidensticker-Halle wird in dieser Saison nochmal passieren, bin mir ganz sicher.
So eine Stunde schon rum. Wir müssen.
Ja, super. Dann Weidendorf gegen Jahn.
6:05. Sieg für den TSV.
erstmal auch hier, jetzt gerade hast du Hot gelobt. Ich muss sagen, der Stream von Weidendorf, superb. Also wirklich top. Auch darf man natürlich nicht die Anzeigetafel mit einer Extrakamera, aber man hat das alles schön drin, digital. Einen lieben Gruß an die Kommentatoren oder an den Kommentator, Herr Melentin. Der macht einen richtig guten Job, finde ich, dafür, dass er halt, das jetzt noch nicht so ewig lange macht. Mit Alex Günther war, glaube ich, Co-Kommentator, hat mich auch sehr gefreut. Und ja, Suat Ak, 1-0. Er hat gefehlt, wegen einer Sperre, hat man ja noch drüber gesprochen letzte Woche. Alter Falter, was der für ein Feuer abliefert, ne? Wie er da die ganze Mannschaft von Regensburg auseinandernimmt. Vom Pörsch über Krul, alle gucken nur zu, alle nur Statisten. Was für eine Dynamik und was für ein Tempo. Ja, wir können uns bei der Nationalmannschaft hoffentlich auf ihn auch freuen. Sehr stark. Was sagst du? Erzähl weiter.
Ja, erzähl auch, überragender Stream. Haben auch ein paar Ehrenamtler, waren es aber gar nicht so viele. Die machen das auch schon recht effizient, muss man sagen, mit fünf Leuten, mit den Kommentatoren. Finde ich auch richtig gut. Waren 134 Zuschauer nur, ist jetzt auch gar nicht so viel.
Nee, aber Daniel, eine Sache muss ich noch sagen. Du sagst ja immer, das ist so ein Schmuckkästchen, ne? Diese Halle mit der roten Wand und so weiter. Aber ich war einmal dort und ich muss sagen, das ist echt aus meiner Sicht mit einer der schlechtesten Hallen für die Bundesliga. Da ist auch nicht viel Platz für Zuschauer. Also da kriegst du auch nur 300 rein oder sowas, gefühlt. Also,
ja. Okay, ich habe die ja noch nie live gesehen. Das Kamerabild wirkt halt, oder man hat halt was, aber man ist ja schon im Westman, diese rote Bande, die man
Das macht, die Halle fürs Kamerabild super schön. Also von daher, ich finde auch die Tore schwarz-rot, finde ich auch total interessant. Die Halle ist recht klein. Wenn Weidendorf mal eine größere Halle kriegen würde,
Da müssen wir ein bisschen wachsen, davon. Das stimmt.
Ja. Was übrigens, was ich ganz interessant fand, mal im Vergleich kurz zu den Highlights vom DFB und dem Livestream, der Livestream hat eine viel bessere Perspektive, viel höher, und der DFB, die DFB-Highlights sind fast erste Reihe, also auf dem Boden, also du siehst nicht so schön das Spielfeld, also ich empfehle alle, die da nochmal Interesse dran haben, sich die Highlights vom Weidendorf anzuschauen, die bieten auf jeden Fall mehr und auch eine bessere Perspektive. Ja, das nochmal dazu.
Ja. Ich habe auch so arg erstes Ding überragend und das zeigt mir halt, er ist weiter gallig und er bleibt das beste Talent, das wir haben im deutschen Futsal. Allein dieses Solo zeigt dir das. Und dann kommt auch dieser Fallrückzieher dazu. Mhm. Anscheinend ein paar Minuten später, schöne Flanke von Philipp Bless, der wieder im Tor stand und hämmert den gegen die Latte. Ach, wie schön wäre das gewesen, wenn das drin ist. Nicht nur für ihn, sondern auch die Dinger gehen mal viral dann. Das ist wie damals das Tor von Christe Groth vor 6 Jahren. Wo er da von seinem eigenen Tor aus den Ball reinbamst und dann war der auf einmal, das war viral, das Tor. Das wäre auch so ein Ding gewesen. Das wäre viral gegangen. Ja.
Aber du sagst, Suat Ak ist immer noch das größte Talent, ne? Aber ich finde, solche Aktionen, ne, also das macht sonst kein deutscher Spieler. Oder überhaupt ein Bundesligaspieler, außer vielleicht Djindic, der dann sich der dieses Selbstbewusstsein hat. Und ich muss schon sagen, wenn der so eine Form hat und solche Situationen schafft, und defensiv stabil ist, dann ist das vielleicht sogar der beste Spieler aktuell schon. Mit immer noch dem größten Talent, weil er ja immer noch Anfang 20 ist. Muss man sich mal vor Augen halten. Ne? Das ist noch Potenzial und es ist schon mega viel Potenzial ausgeschöpft. Also Wahnsinn. Also Weidendorf kann sehr glücklich sein, diesen Spieler zu haben, muss man einfach sagen.
Und da muss man sagen, der 6-5 war ein unglaublich geiles Spiel für die Zuschauer. Ja. Ich habe jetzt hier 4 Tore aufgeschrieben, die ich vorhin angedeutet habe, die einfach alle einfach so Granatenschüsse dann da einschlagen. Mhm. Angefangen mit 2-0 Ribeiro, den wir kennen, mit einem guten Hammer mit seinem rechten, 15 Meter unten in die Ecke. Boah, ohne Ansatz. Guimarães hat wieder so ein paar Szenen gehabt, ne?
Ja, darf ich mal sagen, was mich erstmal gefreut hat noch, also war, dass Pless gespielt hat. Und zweitens war das für mich auch irgendwie ein Sieg von Pless gegen Guimarães, gegen Raúl. Weil Raúl sah ja bei vielen Gegentoren, vor allem bei Fernschüssen, finde ich, sieht er relativ unglücklich aus. Hm. Ja? Auch der Schuss dann, ich kann mal einfach weiterfahren, 3-0 durch Söser, der sich da an der Seite gegen Pörsch durchsetzt, aber dann halt aus einem spitzen Winkel schießt und da geht er durch die Beine und letzte Woche habe ich schon so ein bisschen salopp gesagt, Bahnschranke, aber das geht echt langsam runter bei Raúl. Also ist der vielleicht verletzt oder hat er irgendwas? Aber Fernschüsse flach, vielleicht auch hoch, das ist eine aktuelle Schwäche, finde ich. Und da ist Weidendorf wirklich, ja, sollten bemüht sein, da.
Am Ende hat man das aber auch gewonnen. Also das war das Torwartduell. Das hat entschieden am Ende.
Genau. Ja. Genau.
Das stimmt.
Das 3-0 war offensichtlich und Pless holt noch ein, zwei gute raus. Ja, und da muss man einfach sagen, dass das Pless das Duell dann gegen Guimarães gewonnen hat und damit auch Weilendorf das Duell gegen Jahn. Aber erzähl uns mehr.
Ja, 3-1, Marquinhos auch, alle so 15 Meter ungefähr, Picke. Mhm. Boah, was eine Granate. Also da wusste Bless auch nicht, den sucht er jetzt noch, wo der da hingehört. Wie bei den Kickers, das wäre dann gewesen so ein Tigerschuss. Ja, so, boah, das Ding, da fällt nur noch die Feuerflamme hinter dem Ball. Geil mit der Picke. Sosa 5-2 auch, mit so einem super langen Ball, genau auf den Fuß. Ja. Also erinnert mich an David Bergkamp. Mhm. 94.
Darf nicht reingehen.
Nee, darf ich auch. Ui, Maris, wo steht der da? Ja, warum steht er da einen Meter vor dem Tor? Steht doch an einem Pfosten einfach. Mhm. Und gut, ja, da finde ich auch, geht eigentlich, obwohl es extrem gut gemacht war von Ack und von Sosa, eigentlich auf Ui Maris Konto, das Ding. Und dann noch, wir haben ja noch eine Oliveira. Gabriel Marques Oliveira. Nehmen wir den jetzt einfach Marques, anstatt Oliveira, sind wir verwirrt. Der Marques hat dann auch einen Namen. Irgend so ein Junger, ich weiß gar nicht, wo der jetzt herkam. Knallt er den 15 Meter in den Winkel. Gegen unseren Nationalkeeper. Ich meine, den muss ich jetzt mal weiter beobachten, den Marques.
Mhm. Ja. Ja, war gut. Dann das, was war es? Das 5 zu 3? Ne, 6 zu 3. Da fand ich auch wieder, kannst du dich erinnern, was für eine Technik Raúl Guimarães da gemacht hat? Der wartet auf 6 Meter, der Spieler läuft aus diagonal von links auf ihn zu und dann geht er auf die Knie und schwingt die Arme durch. Und ich denke so, mach doch hier einfach La Cruz und er schießt dich ab.
Ja, genau, weil eigentlich hat er genug Zeit gehabt, da einfach zu stehen, genau. Wartet auf den Schuss.
Warten, im Kreuz zu stehen, aber was macht er mit dem Schuss? Geht er in die Knie und schwingt die Arme durch. Hat natürlich keine Chance. Ich gehe davon aus, der Ball war auch dann nicht gut platziert. Geht relativ zentral an ihm vorbei. Ein Technikfehler. Und ja, taktisch, technisch hier, wenn du da stehst, taktisch, brauchst du eine andere Technik. Naja, aber Regensburg kommt wieder ran durch den Flying Goalie, aber ist dann zu spät. Und Weilendorf gewinnt, zumindest meinen Eindruck nach dem Livestream auch, verdient. Und damit hat Weilendorf jetzt auf jeden Fall ein wichtiges Duell gewonnen gegen Regensburg. Auch wenn Regensburg natürlich mit einem, ja, ich sag mal, mit nicht mehr mit so einem breiten Kader antreten kann, wie noch in der letzten Saison. Und hier auch natürlich Spieler genug hat, aber mit Maximilian Berg, Jakob Klier, hat man nicht so die Spieler, die man vielleicht jetzt direkt einsetzen kann gegen so einen Gegner.
Plus auf der Torwartposition muss ich halt was tun. Wenn man wieder deutscher Meister werden möchte.
Ja, aber bei Guimarães weißt du auch, der hat solche und solche Tage, ne? Kann sein, dass er im nächsten
Spiel auch schon 36, 37, gut, ist es auch nicht unbedingt ein Alter. AK 47, Aksentjevic auch. Mhm. Aber gut, der ist auch nochmal 3 Level höher, als er jung war. Mhm. Also, das kompensiert dann ja auch nach unten raus.
Mhm. Ja. Also Pless hat ja gespielt, AK 47 war übrigens gar nicht im Kader. Warum nicht? Kann man uns aufklären? Kann man uns Infos geben? Warum weiß man sowas nicht? Also ich weiß nicht, ob das gesagt wurde im Stream, habe ich vielleicht nicht gehört. Aber der war nicht im Kader. Und man muss sagen, also Weilendorf ist auch recht effizient in Sachen Kader dabei. Auch nur 3 Auswechselspieler. Aber es hat gereicht, da war sogar Regensburg breiter aufgestellt, aber bei Regensburg haben natürlich nicht alle gespielt, die auf der Bank saßen. Ne?
Kennen wir ja schon. Ja.
Und weiter ist Krul, der einzige Trainer auf der Bank, laut
steht er wieder, habe ich gar nicht drauf geschaut. Okay, das wissen wir immer noch nicht. Hat er jetzt ein Zertifikat, hat er keins?
Falls uns jemand aus Regensburg zuhört, kann uns jemand sagen, ob er eine Lizenz hat? Ja. Entsprechende, die dazu befähigt, eben dort stehen zu dürfen?
Oder umgehen wir wieder wie Wacker letzte Saison einfach die Regel, weil die Vereine einfach warten, bis dann der DFB sich meldet. Dann steht wieder irgendein Trainer mit einem Zertifikat dafür ein Spiel, der dann einfach auf dem Blatt steht. Dann wartet man wieder einfach 3 Spiele, bis dann wieder eine Verwarnung kommt. Das ist ein Trauerspiel, wenn das so stimmt. Vielleicht hat er eine. Ich hoffe einfach, er hat eine, dann rege ich mich nicht weiter auf.
Ja,
das wäre super.
Das ist doch auch Aufgabe des DFBs, jetzt mal ein bisschen Kontrolle durchzuführen, wenn das nicht der Fall ist.
Auch Prozess, wir reden wieder von Prozess. Warum, was ist der Prozess jetzt? Also macht da jemand was? Sieht man das? Wir wissen es alle nicht. Es ist wieder viel Prozess transparent. Man könnte ja durchaus einen Spieltagsbericht machen, wo dann für alle transparent steht, okay, was ist aufgefallen? Dann kannst du auch reinschreiben, hier, Trainerzertifikat fehlt. hier fehlt Atmo-Mikrofon nicht aufgestellt. Hier spricht der Hallensprecher, macht Schiri-Kommentare. Transparent für alle, was ist passiert, was sind die Konsequenzen. Gibt es einfach nicht.
Ja, aber Daniel, bevor wir hier die Pferde
machen,
es kann ja sein, dass es vielleicht auch ein Fußball.de Problem ist, dass jetzt nur noch der erste Trainer da angezeigt wird und der Thorsten Borkert war in echt da oder sowas. Der hat ja eine Lizenz, eine B-Lizenz, Futsal. Das wissen wir alles nicht so hundertprozentig.
Kann auch sein, ja.
Aber klärt uns mal bitte auf. Wir wollen natürlich hier schlussendlich schauen, ob das alles passt. Genau.
Übrigens, DFB-Net, ab diesem Jahr kannst du keine Spieler mehr aufstellen, das ist richtig gut, ohne Bild. Du musst eins vor dem Spiel online, du musst es einstellen.
Weil das ist gut. Ansonsten machst du eben kurz mit dem Handy ein Bild und musst es hochladen.
Ja, der Heiko hat das gemacht bei Hot, weil die wussten es auch nicht. Und haben es auch noch schnell so ein Foto gemacht und reicht ja erstmal. Wir gucken mal in ein paar Wochen, gucken wir uns ja die Karte an, wer jetzt eher Bundesliga-Geruch verbreitet und wer dann eher Kreisliga B Gestank hat.
Ja, da geben wir dem Verein so 3-4 Spieltage für Zeit. Gut, Daniel, kommen wir auf das letzte Spiel des Spieltags, der FC Liria Berlin gegen deine Fortuna aus
Düsseldorf. Ich muss
weg. Aber, Daniel, da bin ich jetzt auch gerade, also ist nicht überraschend, weil ich habe ja letzte Woche mal ganz auch recht salopp, aber irgendwie auch aus einem reflexiven Kontext, weil ich mir das Spiel oder die Highlights gegen Stuttgart und auch so die Entwicklung von Liria auch mit Interesse verfolgt habe. Ich habe ja gesagt, Liria ist nach dem zweiten Spieltag Tabellenführer. Und das ist der Fall. Man gewinnt 6-0 gegen die Fortuna. Daniel, erklär uns mehr.
Danke, bitte, dass du es nochmal so schön betont hast, das 6-0.
Ja.
Was soll ich dir sagen? Ja. Zuschauer, da geht's schon los. Es gibt verschiedene Meldungen. Die offizielle ist 80. Ja. Mir hat aus dem Vereinsumfeld gemeldet 250. Leute, die da waren, haben gesagt, vielleicht 130. Die Bilder von den Highlights lassen auch eher so auf 130 bis 150 wetten. Mhm. Aber ist okay, ja. Ich finde die Halle echt gut. Das ist schön, ne? Da hat eine schöne Größe eigentlich, die Halle. Mhm. Okay, also 180. So. Mr. Futsal sagt 180 waren da. Und Groth fängt an, Madi wieder raus. Gründe kenne ich jetzt auch nicht weiter. Wie gesagt, ich bin jetzt auch im Sportlichen, jetzt auch nicht so weit drin. Und ja, was soll ich sagen? Es war echt ein bisschen schockiert von den Highlights, muss man echt so sagen. Ja. Denn es geht beim 1-0 los. Reschep, wieder völlig falsch aussprechen, Entschuldigung.
Reschepay?
Das war's, Reschepay, genau.
Reggie nennen
wir. Rennt durch, weil Yoshida, warum auch immer, von rechten Ala in die Mitte läuft und deshalb die Flanke aufmacht. Und dann, also so ein Tor, so frei, wie er da steht und den Ball bekommt, weil niemand ihn deckt. Also, das habe ich in der Bundesliga schon lange nicht mehr gesehen. So, also wirklich so ungedeckt. Wirklich Hühnerhaufen sieht das. Also wirklich, war ich ein bisschen schockiert. 2-1 durch Yusifi ähnlich. Also dann, gefühlt sieht man auf einmal Yoshida alleine gegen zwei verteidigen und da rennt keiner nach. Wo sind die anderen?
Also wer hat da den Ball verloren?
Ich weiß nicht, sieht man in den Highlights nicht. Ich glaube,
D'Alterio war es. Ein Linksfuß, ganz, ganz, ganz falsch gemacht in dem Moment. Sorry, also kann man mal analysieren, das 2-0. Die Annahme mit der Sohle nach vorne geöffnet. Dabei ist der Spieler schon mit Vollgas auf dich zu und hier muss er einfach den Ball ins Zentrum attackieren, ja, oder schlussendlich nach hinten und den Körper zwischen den Ball kriegen. Aber wenn er hier in diesem Moment ins Zentrum attackiert, geht er einfach an dem Spieler vorbei. Das ist das Ding, weil der Spieler, ja, der geht Risiko, der Spieler von Liria vor dem 2-0 und geht voll drauf. Wenn eben der Fortuna-Spieler mit seinem linken Fuß anstatt nach vorne öffnet, ins Zentrum mit Aktivität geht und zwar explosiv geht, mit Ball attackieren, dann ist er vorbei und hat dann Überzahl geschaffen und vielleicht wird es eine gute Situation für Fortuna. Aber das ist eine individualtechnische und taktische Geschichte. Liria macht das gut im Konter, sofort mitgelaufen, der Torschütze quergelegt. Und dann kommt De Groot raus. Ich finde, technisch macht er eigentlich nichts falsch. Kommt auf den Knien raus, weil er halt dann...
Ne, ein bisschen spät, ich habe auch schon zu spät. Der müsste
bisschen zu spät, ja, da kann er besser antizipieren. Aber
ist nicht sein Fehler da. Also,
ja, ist echt ist unglücklich, das Ding.
Ja, genau. Dann habe ich auch noch 3-0 Filatov, auch stark, nach so einer Ecke auch wieder. So ein Traumtor eigentlich aus 15 Metern da in den Winkel. Wir sagen, das ist der Winkelspieltag. Und dann 4-0 auch Flying Goalkeeper, viel zu spät aus meiner Sicht. Ich weiß noch, in der Chatgruppe haben wir auch geschrieben, zur Halbzeit, ja, bring doch jetzt mal gegen die Jungs da Flying. Wie viele Spieler hast du denn, die das verteidigen können dort? Ja, also, wir müssen doch eigentlich wieder relativ besser sein als die verteidigen können. Und dann kommt aber auch so ein katastrophaler Fehlpass noch.
Ja.
Irgendwie da in die Mitte rein. Also da lief gar nichts. Ich weiß nicht genau, was los war. Ja, hoffen wir immer noch auf unseren Spieler, den wir immer noch freischalten wollen, den aus Aserbaidschan. Freue ich mich. Ich glaube, den brauchen wir.
Ja, wobei der Fehlpass von De Groot, so ein Diagonalding da zu versuchen, anstatt einfach die Linie runterzuspielen. Da steht nämlich ein Spieler frei. Ja, und dann hast du das 4-0 leider verkackt, sozusagen. Mhm. Ja. Ja, und dann 5-0, Daniel?
Die Tore waren jetzt nicht mehr groß auffällig. Fielertorf hat ja anscheinend auch einen guten Hammer, der Typ. Der macht auch ein paar Buden schon die ganze Zeit.
Ja, also das 5-0 war eine kleine Slapstick-Nummer, wenn man sich das nochmal anschaut in den Highlights. Also ist mehr oder weniger ein Konter gefahren. Dann 1 gegen 1 gegen De Groot, der Ball geht gegen den Pfosten, wird irgendwie nochmal quer, irgendwie geht er quer und dann schießt man De Groot an. De Groot hat jetzt nicht Schuld oder sowas, ist aber einfach ein ganz unglücklicher Gegentreffer, muss man sagen. Ja, und das 6-0, Daniel, empty net. Und dann war es auch empty points für Fortuna. Das nenne ich mal unglücklich gestartet für Fortuna. 2 Niederlagen nach 2 Spielen gegen Mannschaften, gegen Hott, okay, ja, da ist man nicht davon ausgegangen, aber gegen Liria, gegen den Aufsteiger, so zu verlieren, ist natürlich schon eine Nummer. Und ja, wir können ja gleich mal schon den Spieltag für nach der Länderspielpause tippen. Aber Düsseldorf muss jetzt so langsam kommen, weil sonst sind sie mit Stuttgart und St. Pauli ja bisher die Nuller und müssen darum um den Erhalt in der Liga
ja,
kämpfen.
Danke nochmal fürs Betonen. Ja, aber ja, streichen wir es mal. Ich freue mich für Liria jetzt einfach nur als Neutraler, dass man als Aufsteiger so gut gestartet ist und dass sich ja die ganzen Entbehrungen hier lohnen. Mhm. Von daher haben sich das sehr gut gemacht, haben da ein paar Zuschauer in die Halle geholt. Ja, was
dann,
will man da mehr?
Dann, damit nächste Woche, wenn ich nicht mehr hier im Podcast dann dabei bin, in der nächsten Folge ist ja jemand anderes hoffentlich dabei, da müsst ihr dann nicht über die Bundesliga reden. Wir wollen jetzt aber dann noch den nächsten Bundesliga-Spieltag einmal tippen. So wie letzte Woche, Daniel. Bist du dabei?
Ja, mach mal.
Okay. Jahn Regensburg gegen den MCA Futsal Club Bielefeld. Was sagst du?
In
Regensburg.
Brasilianer gegen Brasilianer. Das Copacabana-Duell. Mit Torwart-Duell. Ja, MCH gewinnt.
Okay. Oh, ich muss auch sagen, so vom Gefühl her kann ich mir vorstellen, wenn der MCH eine Steigerung hinlegt, dass das möglich ist. Dann Weilimdorf gegen Liria. Das Top-Duell. Erster gegen Zweiter. Zweiter gegen Erster. Was sagst du?
Ja, Weilimdorf.
Ja, ich glaube auch. Mit Ack wird es für Liria schwer. Ja. Dann Düsseldorf gegen Hamburg. Kann Hamburg Düsseldorf in die Krise schießen?
Was meinst du? Düsseldorf gewinnt. Also wenn wir unseren Mann endlich frei bekommen, so die große Hoffnung, dann gewinnen wir das Ding. Aber wenn nicht, wird es wahrscheinlich wieder schwer. Heimspiel, gut. Vielleicht kommt der HSV mit einer geringeren Truppe.
Ja, ja, das wird interessant. Mein Tipp ist Hamburger SV. Ja, und zum Abschluss des Spieltages gibt es dann den FC St. Pauli zu Hause gegen Hott. 0-5. Was sagst du?
Ja, für Hott.
Ja, das gehe ich auch ganz stark von aus, nachdem ich Pauli jetzt gesehen habe. Das wird Hott für sich entscheiden. Gut, Daniel, das waren unsere Tipps für den nächsten Spieltag. Und somit bin ich raus. Und ich wünsche dir und allen da draußen, die zuhören, eine schöne Woche, eine schöne Futsal-Länderspielwoche dann, ne? Am Wochenende und danach gibt es dann 2 Spiele, kann man sich anschauen. Und dann, ja, auf ein neues nächste Woche mit jemand anderem. Und ich komme dann irgendwann mal wieder dazu, wenn ich keine Zeit habe. Das hat mich wieder gefreut.
Danke dir, danke den Zuhörern und Zuhörern. Ciao.
Ciao.